Starte ich dann mal. Grenzen des Vorstellungsvermögens, Faszination der modernen Physik und die Frage nach Gott. Ich möchte Sie zu dem Thema ganz herzlich begrüßen. Faszination der modernen Physik und die Frage nach Gott. Ich denke, das ist eine Frage, die sich immer mehr stellt. Ist hinter allem, was wir beobachten, eigentlich jemand dahinter, der es gemacht hat? Oder war das einfach schon immer da? Ich denke, eine Frage, die sich sehr häufig stellt. Grenzen des Vorstellungsvermögens und Faszination der modernen Physik und die Frage nach Gott. Ist hinter der Schöpfung eigentlich ein Schöpfer? Ist das Universum nicht einfach schon immer da gewesen? Ich denke, wenn man vor 50 Jahren jemand gefragt hätte, braucht es überhaupt einen Schöpfer? War die Schöpfung von alleine da? Wäre die Antwort deutlich anders ausgefallen als heute. Vor 50 Jahren hätten wahrscheinlich ganz viele, vielleicht die meisten gesagt, das Universum ist ewig. Und die Naturgesetze waren schon immer da. Ich brauche keinen Schöpfer. Das Universum, die Natur ist das Ewige. 1965 kam plötzlich ein Signal, das ein ganz kräftiges Umdenken gebracht hat. Man hat die kosmische Hintergrundstrahlung entdeckt. Das ist der Nachhall eines Urereignisses vom Start des Universums, geht man davon aus. Man sieht, das Universum expandiert heute. Es wird in 100 Jahren größer sein als heute. Es war vor 100 Jahren kleiner, als es heute ist. Vor 1000 Jahren noch kleiner und so weiter. Dann kann man zurückrechnen auf den Punkt, wo das Universum plötzlich fast keine Abmessung mehr gehabt hat. Und man kann sich fragen, gab es diesen Punkt überhaupt? Gab es so einen Start? Und 1965 hat man auf einmal was entdeckt, was jeden fasziniert hat. Eine Strahlung, elektromagnetische Strahlung, die im gesamten Universum überall vorhanden ist und überall gleich ist. Wie der Nachhall einer ursprünglichen riesigen Explosion, die inzwischen abgekühlt ist. Kosmische Hintergrundstrahlung genannt. Und seitdem war die Frage fast vorbei. War das Universum schon immer da? Nein, das Universum war nicht schon immer da. Und wie es mal jemand so schön formuliert hat, Urknall, ja, ja. Aber wer hat denn da geknallt? Ich denke, Sie merken, seitdem ist die Frage zum Greifen nahe und sehr spannend. Was war da am Anfang los? Wer hat gezündet? Es ist ein faszinierendes Ereignis. Vor geschätzt 13,7 Milliarden Jahren. Man kann zurückrechnen, wenn man davon ausgeht, dass die Naturgesetze, die wir heute haben, damals schon gültig waren. Und dann kommen wir auf ein Universum mit einer Größe kleiner als ein Atomkern. Sie können das ganze Universum mit der gesamten Masse und Energie aller Sterne zusammenpacken in einen Atomkern und wenn Sie schütteln, klappert es noch. Winzig klein und man beginnt sich zu fragen, kann das im Ernst so gewesen sein? Und was einen eigentlich noch mehr fasziniert als die Tatsache, dass da plötzlich ein winzig kleines Universum zustande kam, schier aus dem Nichts, ist die Tatsache, dass dieses winzig kleine Universum schon die ganzen Naturgesetze enthalten haben muss, aus denen es sich später entfaltet hat. Wer hat eigentlich die ganzen Spielregeln der Natur, unsere vier fundamentalen Grundkräfte und alle anderen Naturgesetze in dieses Pünktchen gebracht? Sie merken, seit 1965 ist da eine Frage im Raum, die man sich vorher so intensiv gar nicht gestellt hat. Man hat sehr gezweifelt, ob das denn alles richtig ist. So fantastisch ist diese Idee, dass man Präzisionsmessungen gemacht hat und seit 2003, also in ganz jünger Zeit, vor 5 Jahren, kamen die ersten Präzisionsergebnisse. Die Temperatur des Universums und diese Strahlung ist kartiert worden in alle Richtungen. Und überall im Universum hat man diese Strahlung, überall im Universum auf Millionstel Grad Celsius genau nachgemessen, ganz genau die Strahlung, die man von so einer Initialzündung des Universums erwarten würde. Von einem Start, der alle Naturgesetze in ein Pünktchen reingetan hat, den man übrigens zurückrechnen kann bis 10 hoch minus 43 Sekunden. Das ist 0, dann kommen 42 Nullen und dann kommt eine 1 Sekunden. Eine unglaublich kurze Zahl und drunter nimmer. Davor, das entzieht sich unserem naturwissenschaftlichen Zugriff, die ersten 10 hoch minus 43 Sekunden, die sogenannte Planck-Zeit, da hat man keinen kontinuierlichen Verlauf der Zeit, in dem man Vorgänge beschreiben kann. Das heißt, das ist prinzipiell nicht für uns zugänglich naturwissenschaftlich. Mit Naturgesetzen unsere Art nicht beschreibbar. Jetzt sagt jemand vielleicht, na ja, 10 hoch minus 43 Sekunden kann man vergessen, aber in denen ist ja alles passiert. Dann war nach diesem Szenario ein Universum da, winzig klein, mit all den Gesetzen irgendwie reingebracht, und die Frage, die sich jetzt zum Greifen stellt, ist, wie sind die Naturgesetze in dieses Pünktchen reingekommen? Warum lauten die Naturgesetze so, wie sie lauten? Wir können es nicht erfassen, aber man staunt. Vielleicht war das schon immer da, Sie merken, die Frage ist vorbei. Eine Denkweise vor 100, vor 50 Jahren durchaus sehr verbreitet. Heute fragt kaum mehr jemand, war das Universum schon immer da? Stattdessen fragt man, woher kam das Universum? Frage nach dem Anfang, ein Universum in der Abmessung eines Atomkerns mit allem drin angelegt, unwillkürlich wird man an die Entstehung des Lebens erinnert. Da ist eine befruchtete Eizelle und alles ist schon vorprogrammiert über ein menschliches Leben. Ob es ein Meerschweinchen wird oder ein Mensch, was für ein Mensch, welche Erbanlagen, alles schon drin. Und dann entfaltet sich Leben. Leben von Anfang an. Jetzt auf einmal sehen wir im Universum was ganz Ähnliches. In einem winzigen Pünktchen ist schon ein Wunderwerk drin, das sich anschließend entfaltet hat. Und wenn man ins Weltall rausschaut, staunen wir, was sich da mit diesen Gesetzen entfaltet hat. Ganz erstaunliche Welten. Wir werden den heute im Vortrag etwas entlang gehen. Das sind die beiden, die 2003 das entdeckt haben mit der kosmischen Hintergrundstrahlung, die Präzisionsmessung, und 2006 war es der Physiknobelpreis. Man war fasziniert, wie gut das bestätigt war, was man erwartet hat von so einem frühen Beginn. Das ist die Karte. Auf 20 Millionstel Grad Celsius genau ist das Weltall temperaturmäßig kartiert. Und überall hat man diese Hintergrundstrahlung, den Nachhall eines ursprünglichen Stadtereignisses. Übrigens, so stark ist der Nachhall, dass Sie heute Abend Ihren Fernseher einschalten können zwischen den Programmen, wo es etwas flimmert. Und 1% dieses Flimmerns kommt von der kosmischen Hintergrundstrahlung. Und nicht nur auf der Erde. Sie können in einer beliebigen Galaxis, in einer beliebigen Stelle im leeren All sein, überall finden Sie diese Strahlung, im gesamten Universum die gleiche. So stark, dass man es mit einem normalen Fernsehgerät sehen kann. Sie werden, wenn Sie mal kein Programm eingestellt haben und es flimmert, es vielleicht mit ganz neuen Augen sehen. Spuren eines Stadtereignisses im Universum. Nein, das Universum war nicht schon immer da. Und die Frage ist, woher kommt's? Sind es Spuren eines Schöpfers? Ist es ein Rätsel, das wir nicht lösen können? Naturwissenschaftlich ist es nicht mehr greifbar, wer hinter diesem Start steht, hinter diesem Urknall. Aber ich denke, die Frage stößt es von der Naturwissenschaft an. Ich fand es interessant, was Planck sagt. Einstein, Planck und Heisenberg sind ja die drei Väter, die die moderne Physik geschaffen haben. Alle drei Nobelpreisträger, alle drei haben Bahnbrechendes in der Physik geleistet und alle drei haben sich ganz intensiv diese Frage gestellt, die wir heute auch ein Stück weit nachgehen, die Gottesfrage. Ist hinter der Natur ein Schöpfer? Wer hat das Ganze begonnen? Wer war der Gesetzgeber hinter den Naturgesetzen oder sind die gewürfelt worden? Spannende Fragen. Max Planck sagt, Wissenschaft und Glaube sind keine Gegensätze, sondern sie ergänzen und bedingen einander. Für Planck gehört beides zusammen. Die Erforschung von Naturgesetzen und der Blick auf einen Schöpfer, der das gemacht hat. Den wir mit Naturgesetzen nicht erfassen können, wenn wirklich einer da ist, der, wie es so schön gesagt war, der da geknallt hat, der dieses Ereignis gezündet hat, dann ist möglicherweise das, was in der Bibel steht, und Gott schuf und Gott sprach und es wurde ganz, ganz wörtlich zu nehmen. Es ist unvorstellbar für uns, was da los war in diesen 10 hoch minus 43 Sekunden, wie da all die Sachen, die Informationen, die Gesetzmäßigkeiten, die wir heute sehen, da reinkamen. Naturwissenschaft, fährt Planck fort, braucht der Mensch zum Erkennen, den Glauben braucht er zum Handeln, ich brauche auch eine Orientierung, was ich mit meinem Wissen, mit meinen Möglichkeiten machen kann. die Welt der Naturphänomene und die Frage nach Gott soll unser erster Teil des Vortrags sein, wo wir einfach nochmal nachspüren wollen, woher kommen die Naturgesetze? Was finden wir in der Natur? Ich glaube nur an das, was ich sehe. Ich denke, das ist eine sehr vordergründige Antwort, die sicher heute keiner mehr so sagen würde. Jeder weiß, dass in diesem Stück Raum Fernsehsendungen laufen. In jedem Kubikmeter Raum haben wir Nachrichten, ganz viel Musik, Filme, Telefongespräche. Keiner sieht sie, aber jeder weiß, hier sind sie drin. Würde ich hier einen Rundfunkempfänger reinstellen, würde ich Radiosendungen hören. Wäre es ein Fernsehempfänger, würde ich Fernsehsendungen hören. Und würde ich mein Telefon auf Empfang geschaltet haben, könnte ich mit meinen Verwandten in Hamburg telefonieren. Jemand, der vom vergangenen Jahrhundert plötzlich hier rein gebeamt würde, der würde sicher etwas ratlos sein, wenn er jetzt seinen Ururenkel sieht, mit so einem Teil, Plastikteil am Ohr, eine halbe Stunde Selbstgespräche führen. Und er würde sagen, so ist er ganz nett, aber ein bisschen komisch schon. Er wird sich's gar nicht vorstellen können, was macht er da? Da ist doch nichts, und wenn er behauptet, nach Hamburg zu sprechen, da würde ihn niemand hören. Ich denke, keiner von uns, keiner auf der Welt, versteht ein Handy in all seinen Details komplett. Spezialisten verstehen immer nur Teilsysteme und trotzdem benutzen wir es. Wir wissen einfach, es geht, wir haben da die Erfahrung drin und wir müssen es gar nicht zu Ende verstanden haben. Kein Spezialist der Welt kann das gesamte System von der Software über die Netze bis zu den Halbleiterschaltkreisen verstehen und trotzdem nutzen wir es. Es sind ganz viele Dinge, die wir nicht zu Ende verstehen, die wir nicht sehen, aber wo wir doch wissen, das ist so. Warum sage ich das? Vielleicht ist es mit dem Schöpfer ein ganz kleines Stück auch so, dass da eine Wirklichkeit da ist, eine Wirklichkeit hinter dem Urknall, einer, der die Gesetze gemacht hat, und den kann ich nicht messen, den kann ich nicht ergreifen, wie auch, ich bin ja als Naturwissenschaftler, als Mensch gefangen in den Naturgesetzen, ich kann aus unserem Universum nicht rausschauen, wie soll ich den Schöpfer nachweisen, und doch ist er da. Nur mal so ein Gedanke. Eine andere Frage, die sich oft stellt, die oft gestellt wird, wozu brauche ich eigentlich noch den Glauben an Gott, wo so viele Dinge naturwissenschaftlich erklärbar sind? Bild der Wissenschaft hat mal eine Titelseite gehabt, kein Platz für Gott, Astrophysiker im Glaubensstreit. Und wenn man in das Heft reinschaut, liest man die Frage, wird eine Weltformel den Urknall erklären und womöglich Gott entthronen? Weltformel, das ist die Idee, dass man die vier Grundkräfte der Natur in einer einheitlichen Theorie zusammenfassen könnte. Und dann ist die Idee des Autors, wenn man das könnte, hätte man ja die Naturgesetze im Wesentlichen verstanden, Gott ist überflüssig. Aber ich denke, wir merken, es ist ein ganz anderes Gottesbild. Gott ist in dem Sinn eigentlich nur der Kitt über unsere Wissenslücken. Es ist nicht mehr der die Naturgesetze gemacht hat. Es ist nicht mehr der den Urknall gezündet hat. Es ist eigentlich nur ein menschliches Konstrukt, das unsere Wissenslücken überkleistert. Wenn ich aber von dem spreche, der das ganze Universum gestattet hat, der wird sicher nicht plötzlich weg sein, wenn wir eines seiner Naturgesetze entdecken. Angenommen, wir würden tatsächlich die Weltformel entdecken, die bisher noch nicht entdeckt ist, vielleicht gar nicht existiert. Angenommen, wir würden tatsächlich diese Formel entdecken, was würde passieren? Ich denke, die Zeitungsüberschriften wären voll. Ein Mensch wäre schlagartig weltberühmt und es würde einen Nobelpreis geben. Allein unsere Milchstraße würde sicher keinen Ruck machen, sondern weiter rotieren wie zuvor. Das ganze Universum wird sich nicht besonders stark verändern, dadurch, dass wir auf der Erde eine kleine Sache entdeckt haben. Die Idee, dass der Schöpfer, wenn ein Schöpfer über dem Universum ist, dass der plötzlich weg ist, sich in nichts auflöst, nur weil wir eine Formel entdeckt haben, ich denke, ist eine ganz erstaunliche Idee. Wir merken, mit Gott ist hier nicht mehr der gemeint, der die ganze Natur ins Leben gerufen hat, der das Universum gestartet hat, der die Naturgesetze erfunden hat, sondern nur noch eine ganz verkleinerte Paste über unsere Wissenslücken. Gott als Erklärungsmodell für alles, was wir nicht verstehen, das ist sicher nicht der Schöpfer, das ist einfach nur ein Gedanke. Wenn Gott wirklich der ist, der das ganze Universum gestartet hat, der diesen Anfang gemacht hat, über den wir staunen, dann ist er sicher, steht er nicht nur hinter den Dingen, die wir nicht verstehen, er steht genauso hinter den Dingen, die wir verstehen. Dann ist es egal, dann wird er hinter allem stehen. Und je mehr wir an Naturgesetzen entdecken, desto mehr kommen wir ins Staunen. Am Anfang waren die Sterne nur kleine Leuchtpunkte am Himmel, dann war es die Milchstraße. Je mehr wir wissen, desto mehr staunen wir, was alles da noch dahinter ist, was man vor 100 Jahren, teilweise vor 10 Jahren noch nicht wusste. Ich habe mal eine originelle Geschichte gehört, ich denke, sie trifft es irgendwie. Da lebt eine Mäusefamilie in einem Flügel und hört immer diese wunderschöne Musik und es geht die Geschichte um, seit Generationen, es gäbe Menschen, die machen die Musik. Keiner hat je einen Menschen gesehen, aber es wird überliefert, es gibt Menschen. Bis eines Tages zwei Mäuse in dem Flügel einen Raum weitergegangen sind und plötzlich ganz ernüchtert zurückkamen mit der Botschaft, das sind gar keine Menschen, das sind kleine Hämmerchen, die auf Stahlseiten schlagen, das ist die Musik. Und auf einmal war der Zauber vorbei. Jeder wusste, es gibt keine Menschen, es sind nur kleine Hämmerchen, die auf Stahlseiten schlagen. Ich denke, Sie merken, irgendwie geht es uns manchmal ähnlich. Was die Mäuse erkannt haben, war ja nichts Falsches. Es war einfach nur zu kurz gedacht. Natürlich gibt es die kleinen Hämmerchen, aber die begrenzte Sicht der Mäuse, man hat überhaupt nicht drüber nachgedacht, ob vielleicht jemand diese Hämmerchen betätigt, ob vielleicht jemand sogar den Flügel gebaut, vielleicht sogar jemand die Musik komponiert hat. Nein, Menschen gibt es keine, das sind kleine Hämmerchen. Vielleicht geht es uns ähnlich. Ich fand es ganz interessant, was Werner Heisenberg, der zweite im Bunde von den dreien, die moderne Physik geschaffen haben im Wesentlichen, was er gesagt hat. Er sagt es ganz ähnlich. Und ich denke, ein Stück weit ist es seine Lebensgeschichte. Werner Heisenberg sagt, der Ausspruch ist sehr bekannt, der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch, aber auf dem Grunde des Bechers wartet Gott. Im ersten Moment sage ich, ja, die Naturgesetze verstehe ich selber, wozu brauche ich einen Schöpfer? Aber wenn ich es zu Ende denke, dann stelle ich mir die Frage auf einmal, ja, die Naturgesetze, die verstehe ich jetzt, aber wer hat sie gemacht? Selbst wenn Einstein ein neues Naturgesetz sich ausdenkt, hat es auf die Natur keine Konsequenzen. Wir können Naturgesetze der Natur nicht befehlen, wir können eigentlich nur nachbuchstabieren, was wir finden. Es hat mal jemand gesagt, die Naturgesetze sind eigentlich keine Vorschriften, wie sich die Natur zu verhalten hat, es sind eigentlich Nachschriften. Wir protokollieren das, was die Natur macht, gewissenhaft, das sind unsere Naturgesetze. Aber die Natur macht, was sie will und wir nehmen es zur Kenntnis. Staunen manchmal. Als Planck die Quantentheorie entdeckt hat, hat was ganz gegen seine Vorstellung. Er wollte es eigentlich so nicht und hat gehofft, dass man in der Wissenschaft weiterkommt und dieses Konstrukt wieder abschaffen kann. Heute wissen wir, das Konstrukt kann man nicht abschaffen. Die Physik funktioniert so und heute wissen wir sogar, wird es ja anders funktionieren, wären wir alle nicht am Leben. Das hat man sich damals noch nicht bewusst gemacht. Im Nachhinein ist es uns sehr bewusst, dass es überlebensnotwendig für uns ist, dass es die Quantenmechanik gibt. Sonst würden die Atome zusammenstürzen, in sich kollabieren. Die Naturwissenschaft findet die Spielregeln, sie kann sie nicht ändern und sie weiß auch nicht, warum die Spielregeln so sind. Aber die Frage nach dem Woher, wo kommen die Spielregeln her, bleibt offen. Warum gibt es 4 Grundkräfte in der Natur? Und nicht 9 oder nur 2, warum gibt es überhaupt eine Gravitation, die sich so ganz anders verhält als die anderen Grundkräfte? Warum hat sie diese Stärke und nicht eine andere? Ganz viele offene Fragen. Woher kommen die Naturgesetze? Wer kümmert sich darum, dass sie immer noch funktionieren? So selbstverständlich ist es nicht. Vor einigen Jahren hatten wir eine ganz lebendige Diskussion in der Wissenschaft. Einige Hinweise waren, dass sich Naturkonstanten im Laufe der Zeit geändert haben. Das konnte man hinterher widerlegen im Rahmen einer Messgenauigkeit, war es dann doch kein Effekt, aber die Beunruhigung war groß. Eine Frage, die wahrscheinlich die wenigsten von Ihnen sich schon mal gestellt haben. Es ist faszinierend. Ich finde das eine der faszinierendsten Fragen überhaupt. Die Herkunft der Naturkonstanten. Da ist so zwei Handvoll von Zahlen. Die Lichtgeschwindigkeit, die Ladung des Elektrons, das Planck'sche Wirkungsquantum. Wir müssen die gar nicht alle auswendig lernen. Und trotzdem merken wir im Nachhinein, die müssen ganz bestimmte Werte haben, damit Leben auf der Erde möglich ist. Ist ganz erstaunlich. Jedes Elektron, das man jemals beobachtet hat, hat eine Ladung von 1,602 mal 10 hoch minus 19 Ampere-Sekunden. Die Zahl können wir gleich wieder vergessen. Aber es ist erstaunlich, jedes je beobachtete Elektron hat genau diese Ladung. Müsste es nicht haben. Keiner weiß, warum diese Zahl. Keiner weiß, warum überhaupt alle Elektronen die gleiche Ladung haben. Aber man stellt fest, es ist so. Man sammelt Licht aus den Tiefen des Universums und analysiert die Eigenschaft der Atome dort. Man stellt daraus fest, dort ist auch die Ladung der Elektronen, Sie ahnen es schon, 1,602 mal 10 hoch minus 19 Ampere-Sekunden. Und man stellt sich die Frage, wer hat es den Elektronen dort draußen eigentlich gesagt? Ich sage es ein bisschen humorvoll, aber die Frage ist schon mit echt. Woher wissen die das alle? In den entferntesten Ecken des Universums sind Elektronen und haben genau diese Zahl. Schlimmer noch, wäre der Wert etwas anders, wären wir alle nicht am Leben. Nicht nur beim der Ladung des Elektrons, auch beim Planck'schen Wirkungsquantum. Es müssen ganz genau dieser Satz von Zahlen sein, mit sehr kleinen Toleranzen. Wenn es etwas anders wäre, schon ist Leben, biologisches Leben, nicht mehr möglich. Und man fragt sich, wenn das schon die richtigen Zahlen sind, wer hat eigentlich der Natur diese richtigen Zahlen befohlen? Warum haben unsere Naturkonstanten genau die Werte, die wir brauchen zum Leben? Stellen Sie sich vor, das Planck'sche Wirkungsquantum hätte heute Abend eine kleine Fluktuation, würde mal für ein paar Sekunden anders sein. Jeder von uns würde sofort zerfallen. Und keiner wäre mehr am Leben nach diesen paar Sekunden. Wenn das Planck'sche Wirkungsquantum plötzlich nicht mehr winzig klein wäre, 10 hoch minus 34, sondern mal ganz kurz 0 wäre, unsere Atome würden zusammenstürzen, instantan. Keiner wäre mehr am Leben. Unser Leben hängt an einem seidenen Faden, in dem Sinne, dass kleine Abweichungen von hier uns sofort töten würden. Und zwar nicht nur Menschen, es wäre das Leben auf der Erde ausgelöscht. Und es ist eine Frage, ich finde es immer wieder faszinierend, wie Kollegen in physikalischen Kolloquium, wenn so diese Thematik kommt, unaufgefordert öffentlich meditieren, woher das eigentlich kommt. Ich möchte es illustrieren, wie komisch das ist, die Werte der Naturkonstanten, nicht nur woher sie kommen und dass es überhaupt Zahlenwerte gibt, die fest sind, sondern warum diese Feinabstimmung, genau wie wir sie brauchen. Feinabstimmung der fundamentalen Kräfte und der Naturkonstanten, längst bevor das Planck'sche Wirkungsquantum bekannt war, längst bevor im Jahr 1900 der Planck die Grundlagen zur Quantentheorie gelegt hat, haben alle Menschen, die es vorher gab, und alles Leben auf der Erde schon davon gelebt, dass es Planck'sches Wirkungsquantum mit diesem Zahlenwert gab. Paul Davies, der Physiker, ist damit bekannt geworden, dass er eine Abschätzung gemacht hat, wie genau eigentlich die Abstimmung dieser Zahlen sein muss, damit wir noch existieren können, damit Leben noch möglich ist. Er hat gesagt, das ist wie ein Scharfschütze, der ein 1 Zentimeter großes Ziel treffen soll. So genau sind die abgestimmt und Sie fragen sich natürlich, 1 Zentimeter großes Ziel in welcher Entfernung? Also der Scharfschütze steht auf der Erde und ich stehe auf dem Mond. Ich halte das 1-Cent-Stück in die Luft und es wird nichts passieren. Weder meinem Zeigefinger noch meinem Daumen. Der Scharfschütze ist richtig gut, deshalb wird er schießen. Und was passiert? Er steht auf der Erde, ich stehe auf dem Mond. Er wird schießen, was passiert? Das 1-Cent-Stück wird aus meinen Fingern fliegen und ich stehe völlig unverletzt auf dem Mond. So extreme Präzision, und da ist jedem klar, das kann nicht einfach ein Schrotschuss mit der Schrotflinte sein. Jetzt hat er mich zufällig auf dem Mond getroffen und ist nicht am Mond vorbeigeflogen, sondern hat den Mond getroffen und auf dem Mond dieses 1-Cent-Stück. Aber die Zahl ist noch merkwürdiger. Ich stehe auf der Sonne, etwas warm, aber ja, ich stehe auf der Sonne, Der Scharfschütze steht auf der Erde, er trifft immer noch mein 1-Cent-Stück. Und die wirkliche Zahl ist aber noch ein bisschen anders. Paul Davies rechnet ein 1 Zentimeter großes Ziel am anderen Ende des beobachtbaren Universums. So extrem genau sind Naturkonstanten abgestimmt. Anderes Ende des beobachtbaren Universums, Milliarden Lichtjahre entfernt. Selbst das Licht braucht auf seiner Reise Milliarden von Jahren, die Entfernung zu durchqueren. Und jetzt ist die Vorstellung, jetzt stehe ich dort und er steht am anderen Ende des Universums und er knallt irgendwie in die Luft und trifft genau dort ein 1-Cent-Stück. Sie fragen sich, warum, wie kommt diese Zahl zustande, wenn jede einzelne Naturkonstante mit sehr hoher Präzision sein muss und man multipliziert die Wahrscheinlichkeiten, dann kommen wir zu dieser Unwahrscheinlichkeit. Eine Sache, wo viel diskutiert worden ist und warum? Was ist da dahinter? Wie es ein Kollege von mir sagt, ist klar, da ist mehr dahinter. Ein unglaublicher Verdacht. Hinter dem abgestimmten Universum kann das sein, dass wir früher dachten, wir Menschen sind der Mittelpunkt der Welt und es dann haben wir gemerkt, nee, die Erde kreist um die Sonne, nicht andersrum. Dann haben wir gemerkt, na, die Sonne ist einer von vielen Sternen und eigentlich ziemlich nebensächlich. Dann haben wir gemerkt, auch die Milchstraße ist eine von vielen Galaxien, eigentlich ziemlich nebensächlich. Wir sind ganz unbedeutend im riesigen Universum. Kann das etwa sein, dass der das Universum gemacht hat, das alles nur gemacht hat, damit wir auf der Erde leben können? Ganz erstaunlicher Gedanke, der sich breit macht. Es ist das Universum von jemandem bis ins kleinste Detail inszeniert und konstruiert, nur damit wir leben können. Universum extra für uns. Ich fand es interessant, was Sir Fred Hoyle, derjenige, der den Begriff Urknall geprägt hat, was der dazu sagt. In seiner etwas speziellen Formulierung sagt er, das Universum ist offensichtlich eine abgekartete Sache. Also da ist ein Konstrukteur dahinter. Und Sir Fred Hoyle sagt, es gibt zu vieles, was wie durch Zufall entstanden aussieht, es aber nicht ist. Und eine vernünftige Interpretation der Tatsachen legt nach seiner Meinung den Gedanken nahe, dass, wie er es nennt, eine Superintelligenz mit Physik, Chemie und Biologie jongliert hat und dass es in der Natur keine blinden Kräfte gibt, die der Rede wert wären. Das ist seine Schlussfolgerung, die er aus der Tatsache zieht, dass das alles so abgestimmt ist, dass das alles so genau konstruiert ist, dass wir leben können. Und die dritte Frage nach den Naturkonstanten, woher kommt das Universum, woher die Energie und die Masse? Nach unseren Naturgesetzen wissen wir, dass Energie und Masse sich nicht in nichts auflösen kann, sondern dass da Erhaltungssätze gelten. Was war denn ganz am Anfang des Universums? Galten da keine Erhaltungssätze? Ist da plötzlich die ganze Energie und Masse aus dem Nichts gekommen? Wir staunen, aber wir haben keine Antwort. Ich fand es interessant, was Sir Isaac Newton sagt. Der ist ja mehr oder weniger der Vater der klassischen Physik. Unser physikalisches Denken ist sehr weitgehend von ihm geprägt. Gravitationsgesetz ist von ihm entdeckt. Der Kraftbegriff, Spektralzerlegung des Lichts. Er hat ganz, ganz viel zur klassischen Physik beigetragen. Und er sagt, wer oberflächlich Physik treibt, der kann an Gott glauben. Wer sie zu Ende denkt, so war Newtons Überzeugung, der muss an Gott glauben. Auch Newton hat das gesehen, was man heute vielleicht noch viel mehr sieht. Woher kommen eigentlich Naturgesetze? Wer hat die Natur geordnet? Einstein war immer fasziniert, dass hinter der Natur überhaupt eine Ordnung ist. Dass nicht einfach gar keine Ordnung ist. Dass es Gesetzmäßigkeiten gibt, nach denen die Natur sich verhält. Wer sie zu Ende denkt, so Newton, der muss an Gott glauben. Er hat auch beides zusammen gesehen. Aber trotzdem, erstmal die Frage vielleicht nach dem Woher, vielleicht zunächst mal ein Blick in die Ordnung in der Natur, einige Beispiele im Kleinen, einige Beispiele im Großen, die Welt der Atome und Moleküle, die Welt des Allerkleinsten, da wo wir in der Nanotechnologie zu Hause sind, ein Nanometer, das sind ungefähr 4 Atomdurchmesser. Moleküle sind ziemlich klein. Wenn ich jetzt einen kräftigen Schluck Wasser nehmen, ich habe hier schon ein Glas Leitungswasser bereit, dann sind es vielleicht 18 Gramm. Das waren vielleicht 18 Gramm, die ich geschluckt habe. Das sind, wie Sie sehen, so viele Moleküle, die Zahl der Nullen habe ich nochmal nachgezählt. Also die stimmt. Aber Sie merken, es ist unanschaulich, wenn man da drei Nullen mehr oder weniger hätte. Es würde uns gar nicht auffallen und doch wäre es ein Faktor 1000 mehr oder weniger. Man kann mal überlegen, wie kann man es veranschaulichen, diese gigantische Zahl von Molekülen in einem Schluck Wasser, Klammer auf, und jedes Molekül ein Wunderwerk. In jedem Molekül die Elementarladung natürlich 1,602 mal 10 hoch minus 19 Ampere-Sekunden, natürlich das Planck'sche Wirkungsquantum wohl bekannt. Und jedes dieser gigantischen Zahl von Molekülen funktioniert völlig identisch, ganz präzise nach den gleichen Gesetzen. Wir spülen es einfach weg und denken oft gar nicht dran, was für kleine Wunderwerke in riesiger Zahl da weggespült werden. Wir können mal überlegen, wir bauen eine Autobahn von der Erde bis zum Mond. 380.000 Kilometer. Und auf die Autobahn kleben wir Millimeterpapier, das heißt auf jedem Quadratzentimeter 100 kleine Kästchen. Und in jedes solche kleine Quadratmillimeter Kästchen legen wir ein Molekül aus dem Schluck Wasser. Wie breit muss die Autobahn werden, damit wir die Moleküle alle unterbringen können? Der Taschenrechner sagt zu uns, es sind 1,5 Millionen Kilometer. Das ist eine seltsame Autobahn, die ist einmal Erde-Mond lang, aber viermal Erde-Mond breit. Also keine Autobahn mehr. Vielleicht machen wir es jetzt anders. Wir quetschen 1000 Moleküle Wasser auf jeden Quadratmillimeter, 100 mal 1000 Moleküle auf jeden Quadratzentimeter, dann wird die Autobahn nur noch 1500 Kilometer lang. Die Autobahn geht also von der Erde bis zum Mond, ist breiter als Deutschland lang ist und hat jetzt auf jeden Quadratmillimeter 1000 Moleküle aus meinem einen Schluck Wasser. Riesige Zahlen von winzig kleinen Objekten, die alle ganz präzise funktionieren. Es gibt noch eine interessante Geschichte, bekannt unter dem Namen Caesars letzter Atemzug. Caesar ist ja irgendwann ermordet worden, hat seinen letzten Atemzug getan und ist schon eine Weile her. Das heißt, wir können davon ausgehen, nehmen es mal an, dass dieser eine historische Atemzug, Caesar hat mehr getan, aber dieser eine Atemzug von Caesar sich mittlerweile über die gesamte Erdatmosphäre verteilt hat. Und wenn ich jetzt in Frankfurt, New York, Sydney oder Tokio aus dem Flieger steige und einmal Luft hole, wie viele Moleküle aus Caesars diesem einen Atemzug habe ich dann in der Lunge? Die Abschätzung ist ungefähr eines. Das heißt, irgendwo Luft holen, wie unhygienisch, aber es sind ja nur Moleküle, da kann nichts passieren. Einmal Luft holen und ich habe von diesem einen Atemzug ein Molekül in meiner Lunge. Ich brauche nur mal Luft holen und habe die ganze Weltgeschichte in meiner Lunge, Atemzüge verschiedener Menschen in verschiedenen Situationen, wenn es nur lang genug her war, dass sich das verteilt hat. Egal, wo ich in der Welt aussteige, ich habe Teile von dieser Luft in meiner Lunge, so viele Moleküle sind da. Man kann die Atome mittlerweile sehen. Das ist eine Sache, die ganz faszinierend ist in den letzten Jahren. Was Sie hier sehen, ist ein Bild von Atomen. Das ist kein Teller mit Erbsen, sondern jede Erbse, die Sie sehen, ist ein Atom. Und zwar nicht eine Computersimulation, sondern ein Höhenrelief. Es wäre dreidimensional, wenn das Bild nicht in zwei Dimensionen reinpassen müsste. Das ist hell ist hoch, dunkel ist tief. Jede Erbse ist ein kleines Hügelchen. Und wie hat man es gemessen? Ja, jeder weiß, wie ein Plattenspieler funktioniert. Ein Plattenspieler tastet deshalb feine Rillen ab, die ich mit meinem Zeigefinger nicht abtasten kann, weil die Plattenspielerspitze spitzer ist als mein Zeigefinger. Und jetzt ist die Idee, wir nehmen eine Spitze, die am Ende so fein ist, dass nur noch ein einzelnes Atom dran ist. Jetzt kann ich mit dieser Spitze als Abtaststift winzig kleine Unebenheiten abtasten. Also ich sehe zum Beispiel, da liegt ein Atom, dann geht die Spitze hoch, dann ist das Atom zu Ende, geht die Spitze wieder runter, dann kommt das nächste Atom, geht die Spitze wieder hoch. So wie wenn ich einen Karton mit Eiern mit einem Ei abtaste. Zeile für Zeile bekomme ich ein Höhenrelief. So wie ich den Schwarzwald Punkt für Punkt die Höhe messen kann, kann ich die atomare Landschaft auch messen und es geben sich faszinierende Welten. Das ist zum Beispiel die Oberfläche eines Bleistiftstriches. Jeder einzelne Hügel ein Kohlenstoffatom. einzeln abgetastet mit so einer atomaren Abtastmethode. Rastertunnel- und Rasterkraftmikroskope ist der Fachbegriff. Vielleicht hat schon mal jemand gehört. Man hat jetzt ganz faszinierende Welten, Bilder aus dieser ganz kleinen Welt. Hat jeder schon mal mit Füßen getreten. Ganz normaler Kalkstein. Die stärkst vergrößerten Bilder, die wir haben vom Kalkstein, Sie sehen hier die einzelnen Atome liegen. Oder Atome in der Abendsonne. Die Farbe ist natürlich vom Computer gewählt, aber das Relief ist echt. Jedes einzelne Hügelchen ein Atom und hier eine ganz kleine, von Menschen gemachte Struktur aus drei Atomen, die man hin und her klappen kann. Das kleinste Raumtemperatur hin und her schaltbare Bit besteht nur aus drei Atomen. Und wenn man mit sowas Daten speichern wollte, dann können wir auf der Oberfläche einer Telefonkarte Unglaubliches speichern. So eine Gruppe wäre ein Bit. Man könnte einen Farbvideofilm mit einer Laufzeit, also über 20 Bilder pro Sekunde, jedes Bild aus endlos vielen Punkten aufgebaut, jeder Punkt aus drei Farbwerten, also drei Zahlen pro Punkt, das 20 Mal pro Sekunde, könnte man ein Jahrzehnt Farbvideo auf der obersten Atomlage einer Telefonkarte speichern. Unglaubliche Mengen, weil die Atome so klein sind. Aber während wir jetzt noch irgendwie denken, die Atome sind ziemlich klein, merkt man im zweiten Schritt, verglichen zu den Kernen der Atome, sind sie doch ziemlich groß. Es gibt noch eine kleinere Welt. Jedem ist es irgendwie vertraut aus der Schule. Ein Atom hat einen kleinen Kern und eine Elektronenhülle. Selten macht man sich klar, wie klein der Atomkern und wie groß die Elektronenhülle ist. Fast die ganze Masse ist im Atomkern vereinigt. Wenn jemand von Ihnen 75 Kilogramm wiegt, dann liegt es fast ausschließlich an den Atomkernen. Der Rest von Ihnen, Ihre ganzen Elektronenhüllen, paar Elektronen, paar elektromagnetische Felder, das können Sie zum Briefporto versenden. 20 Gramm und Sie haben fast das gesamte Volumen eines Menschen versendet. Gerade mal 20 Gramm. Der Rest von den 75 Kilogramm sind die Atomkerne und die sind winzig klein. Wenn wir uns den Vergleich machen, wir blasen die Größe eines Atomkerns auf die Größe einer Kastanie. Dann hat das Atom einen Durchmesser von 2 Kilometern. Kastanie ist der Kern, 2 Kilometer ist das Atom. Das heißt, wenn wir so gedanklich mal ganz, ganz klein werden und wir wandern in einem Stück Edelstahl rum, können wir dann ziemlich gut tun. Denn massive Stücke, an denen wir uns stoßen, gibt es ziemlich wenige, die Kastanien. Und dazwischen sind endlose Weiten mit ein paar delokalisierten Elektronen, ein paar elektromagnetischen Feldern, das war's. Und der Quantenmechanik, die die Atome auf rätselhafte Weise auf Abstand hält. Wir sind da drinnen, sehen ein Eisenatom in unserem Edelstahl und dann müssen wir genau in die richtige Richtung 2 Kilometer lang wandern. Dann sehen wir nach 2 Kilometern wieder eine Kastanie. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht dran vorbeilaufen. Wenn wir die Richtung etwas falsch haben, dann laufen wir endlos und treffen nie eine Kastanie. Wir müssen ganz genau in die richtige Richtung, dann nach 2 Kilometern die nächste. Nach oben bauen wir eine Leiter, klettern endlos nach oben, irgendwann wieder eine Kastanie nach 2 Kilometern. Und die Frage ist berechtigt, was ist da eigentlich los? Warum, wer sagt den Kastanien, dass sie exakt auf 2 Kilometer Abstand, exakt in einem periodischen Muster sich so anordnen müssen? Und die Antwort ist, naja, da gibt es irgendwelche Gesetze, die keiner versteht und über die sich der Entdecker Planck schon gewundert hat. Ganz komische Gesetze, die heißen Quantenmechanik. Wir nehmen sie zur Kenntnis, keiner von uns hat sie gemacht. Keiner von uns weiß, warum das Planck'sche Wirkungsquantum, das das Ganze regelt, genau diesen Wert hat. Aber jeder von uns weiß, dass wenn das ein bisschen anders wäre, die ganze atomare Welt in sich zusammenstürzen würde. Die negativen Elektronen und der positive Atomkern ziehen sich an. Das Atom würde Strahlungsenergie abgeben und kollabieren. Die gesamte Menschheit, alle Menschen der Welt, würden in einem Fingerhut Platz haben und der größere Teil des Fingerhuts wäre noch leer. Das wäre die Welt ohne Planck'sches Wirkungsquantum. Und wir staunen, wer das eigentlich gemacht hat. Vor dem Jahr 1900 hat noch keiner gestaunt. Die Leute haben trotzdem fröhlich gelebt. Und jeder war vom Planck'schen Wirkungsquantum, das ist damals noch nicht entdeckt war, abhängig. Wunder im Kleinen, wie so ein Atom aufgespannt wird, die Kastanie in einem 2 Kilometer großen, fast leeren Raum. Wie gesagt, 20 Gramm, der Rest von uns, 75 Kilogramm unsere Atomkerne. Aber es geht noch kleiner. Kleiner schon in Anführungsstrichen, man spricht von Wirkungsquerschnitten. Es gibt ganz erstaunliche Teilchen, genannt Neutrinos, die kommen aus dem Weltall, insbesondere von unserer Sonne als benachbarten Kernfusionsreaktor, kommen die, durchbohren unsere Schädeldecke, gehen mitten durch unser Gehirn, die Wirbelsäule, den Magen und die Fußsohle nach unten, gehen durch die Betondecke in die Erde und über den Erdmantel und das Erdinnere kommen sie auf der anderen Seite der Erde wieder in Neuseeland raus und fliegen weiter. Natürlich nicht alle, es bleiben schon welche in der Erde hängen, aber es fasziniert wie wenige. Es sind von 10 Milliarden die Neutrinos, die quer durch die Erde gehen, durch den gesamten Erddurchmesser, bleibt gerade mal eines hängen. Es gab den Nobelpreis, als man die endlich entdeckt hatte. Sie ahnen es, es ist schwierig, derer habhaft zu werden. Und trotzdem bestimmen sie das ganze Geschehen im Universum, was jetzt Kernreaktionen, Entstehung von Elementen anbelangt, ganz wesentlich mit. Wir wussten lange nichts von den Neutrinos und wie sehr wir auf die angewiesen sind. Heute wissen wir es, staunen über diese Teile noch mehr. Es sind übrigens ziemlich viele, die auf uns einstürmen. Wenn ich einen Quadratzentimeter Haut in Richtung Sonne halte, sind es 100 Milliarden Neutrinos pro Sekunde, die meine Haut durchbohren. Gigantische Zahlen. Ja, und wenn es jetzt Nacht ist und die Sonne nicht scheint, dann halte ich die Haut einfach nach unten. Die gehen ja von unten durch die Erde einfach durch. Kleine Welten, die wir auch nicht wirklich verstehen, die wir zur Kenntnis nehmen und auf die wir auch wieder angewiesen sind. An der Stelle möchte ich mal wenden und von klein zu groß gehen. Auch wenn wir in die große Richtung gehen, beginnend von der Erde bis an den Rand unseres Universums, auch da gibt es eine Menge zu staunen. Und die Strukturen im Großen sind ganz maßgeblich von den Wechselwirkungen und Gesetzmäßigkeiten im Kleinen geprägt. Die gleichen Naturgesetze bestimmen die Reaktionen in den Sternen. Auch wieder die Naturkonstanten, die wir hier kennen. Die Weiten des Weltalls, Wunder im Großen. Fangen wir mal bei unserer Erde an. Das ist uns alles vertraut, die Erde mit ihrem Mond. Auch das sind schon interessante Zahlen. Es sind über 100.000 Kilometer pro Stunde, die wir momentan zurücklegen auf unserer Umlaufbahn um die Sonne, nicht angeschnallt bei den Riesengeschwindigkeiten. Und geschützt wesentlich durch den Jupiter. Es ist ganz interessant, wenn man die Sterne entlang geht. Das kommt gleich. Der Mars, nur etwa 10% der Erdmasse. Jeder Planet wieder anders. Merkur, auf keinem anderen Planeten in unserem Sonnensystem wäre nur annähernd Leben möglich. Und der Jupiter läuft außerhalb unserer Erdumlaufbahn, unserer Erdbahn um die Sonne, hat eine Masse größer als alle anderen Planeten zusammen. Im Jupiter würden 1000 Erdkugeln Platz haben. Und der Jupiter zieht ganz viel von den Meteoren, die in das Sonnensystem eindringen und unsere Erdbahn bedrohen, auf sich aufgrund der großen Masse. Staubsauger unseres Sonnensystems ein Stück weit, die innenliegenden Bahnen schützt. Nicht absolut, aber doch die Unfallrisiken stark vermindert. Abmessungen unseres Sonnensystems sind ganz beachtlich schon. Von der Erde bis zum Mond, haben wir ja schon gesagt, 384.000 Kilometer. Das ist die Strecke, die das Licht in 1,3 Sekunden zurücklegt. Licht legt in jeder Sekunde 300.000 Kilometer zurück. Wie weit ist es von der Sonne bis zur Erde? Das Licht legt die Strecke in 8,3 Minuten zurück. Das heißt, wenn Licht von der Sonne ausgesandt wird, jede Sekunde 300.000 Kilometer, 300.000 Kilometer, 300.000 Kilometer läuft das Licht vor sich hin. Jede Sekunde 300.000 Kilometer, fast die Strecke Erde-Mond. Und in über 8 Minuten ist es erst auf der Erde. Das heißt, wenn vor 5 Minuten die Sonne explodiert wäre, hätten wir bisher gar keine Information. Wir würden den Vortrag noch weitere 3,3 Minuten hören. Dann wird man natürlich Beachtliches bemerken. Aber davor gar nichts. Es sind so große Entfernungen, deshalb selbst das schnellste Signal des Licht über 8 Minuten braucht von der Sonne bis zur Erde. Wie ist es draußen am äußeren Rand des Sonnensystems? Der Pluto 5,5 Lichtstunden entfernt. Wenn da irgendwas mit der Sonne geschieht, bis man das beim Pluto bemerkt, 5,5 Stunden. Jede Sekunde 300.000 Kilometer, so weit ist der Pluto entfernt. Abmessung unseres Sonnensystems. In Kilometer ausgedrückt möchte ich die Zahl gar nicht sagen, es ist einfach unanschaulich. Ein Foto der Sonne, wie man es normalerweise nicht sieht, die Sonne im tiefen ultravioletten Licht, das ganze sichtbare Licht ist ausgeblendet und Sie sehen, wie aktiv die Sonne ist. Eruptionen, aktive Flecken, ruhigere Zonen, die Sonne als stets aktiver Reaktor mit einem Volumen, nicht wie der Jupiter, 1000 Erdkugeln, sondern mit 1 Million Erdkugeln. 1 Million Erdkugeln hätten in der Sonne Platz. Die Temperatur 15 Millionen Grad Celsius, nicht 15.000, 15 Millionen Grad Celsius im Innern, dort ist das Sonnenfeuer, diese Fusionsreaktion, die uns mit Energie versorgt. Und der Druck, nicht 300-millionenfacher Luftdruck, nee, das sind nochmal ein Faktor 1000 mehr, 300-milliardenfacher Luftdruck. Und die Sonne ist groß genug, dass die Wärme, die wir heute im Innern der Sonne erzeugen, wie bei einem großen Kachelofen, wenn ich da innen heize, dauert es auch ein Stück, bis es außen warm wird. Die Wärme, die ich heute im Innern der Sonne erzeuge, die braucht ungefähr 1 Million Jahre, bis sie an die Sonnenoberfläche wandert. Das heißt, was wir, wenn morgen die Sonne scheint, uns bestrahlen lassen, das ist im Grunde 1 Million Jahre alte Wärmeenergie, die nach außen gewandert ist und die wir jetzt haben können. Dass die Sonne innen noch brennt, wissen wir auch, aus den Neutrinos, die direkt durch die Sonne durchgehen und zu uns kommen. Ich fand es interessant, Kepler war ja der Erste, der die Planetenbahn beschrieb. Die 3 Keplerschen Gesetze sind heute noch Standardbestandteil einer Physikvorlesung. Und diese Publikation von damals kann man heute noch im Internet nachlesen. Ich fand es bemerkenswert, nicht nur wie er seine Keplerschen Gesetze beschreibt, sondern den Schluss der Publikation. Das ist es also, schreibt der Kepler, was ich über das Werk des göttlichen Schöpfers vorbringen wollte. Es ist jetzt an der Zeit, dass ich endlich Augen und Hände von den Blättern voller Sätze und Beweise weg zum Himmel erhebe und zum Vater des ewigen Lichts in Andacht und Demut bete und es folgt wirklich ein Gebet. Für Kepler war das einfach nur eine Einheit. Zu blicken auf die Wunder in der Schöpfung und zu blicken auf den Schöpfer. Kepler hat gestaunt, geforscht und gebetet. Ich denke manchmal, wenn er wüsste, was wir heute wissen, er hat ja ganz, ganz viele Dinge vom Universum noch nicht gewusst. Wenn wir heute rausschauen, weißt du, wie viele Sternlein stehen, wie es das Lied sagt, das sind ziemlich wenige. Es sind etwa 6000, die wir mit bloßem Auge erkennen können. Wie viele Sterne wirklich stehen in unserer Milchstraße, ist eine ganz andere Zahl. Es sind ungefähr 400 Milliarden Sterne, schätzt man. Also 400 Millionen Sterne, die Sonne ist eins. 400 Millionen Sterne ist ein Tausendstel unserer Milchstraße. Die Bilder, die wir jetzt sehen, das sind übrigens Bilder vom Hubble-Teleskop, auch die folgenden, die jetzt kommen. Ein Teleskop, das seitdem, das die Erde umläuft, die Strahlen müssen nicht erst durch die Erdatmosphäre wunderschöne Bilder vom Universum uns zur Erde funkt. Das sind einige, die wir heute sehen werden. Die Milchstraße im infraroten Licht. 400 Milliarden Sterne, die Abmessung der Milchstraße übrigens 100.000 Lichtjahre. Licht, das also von außen in die Milchstraße eindringt, das läuft 100.000 Jahre vor sich hin, jede Sekunde 300.000 Kilometer. Und nach 100.000 Jahren geht es auf der anderen Seite der Milchstraße wieder raus. Das ist so eine Veranschaulichung der gigantischen Abmessungen unserer Milchstraße. Dieses Gebilde von 400 Milliarden Sternen, 100.000 Lichtjahre im Durchmesser. 100.000 Jahre läuft das Licht, bis es wo rein und auf der anderen Seite wieder rausgegangen ist. Und was das Verwunderlichste ist, Recht lange war die Milchstraße und das Universum für uns Menschen das Gleiche. Und relativ spät im 20. Jahrhundert hat man irgendwann entdeckt, dass das, was man Nebel genannt hat, eigene Milchstraßen, eigene Galaxien sind, dass die Milchstraße nur eine von vielen Galaxien ist und nicht das Universum. Milchstraße ist nicht gleich Universum, Milchstraße ist ein winziger Bestandteil des Universums. Und die Frage, wie viele Galaxien gibt es eigentlich, von denen die Milchstraße eine ist? Jede mit ihren typischerweise 100 Milliarden Sternen. Und die Antwort ist, es gibt ungefähr genauso viele Milchstraßen, Galaxien im Universum, wie es Sterne in der Milchstraße gibt. Leicht zu merken, weit über 100 Milliarden Sterne in der Milchstraße, weit über 100 Milliarden Galaxien im Universum, auch mit so nicht ganz untypisch etwa 100 Milliarden Sternen pro Exemplar. Gigantische Zahlen, über die wir nur staunen, auch staunen, wie spät man es gemerkt hat. Und jetzt hat man diese wunderschönen Bilder, die das Hubble-Teleskop uns funkt. Da eine Galaxie, kometarischer Nebel CG4. Man gibt den Dingern hauptsächlich Nummern, Buchstabenkombinationen. Für Namen sind es doch zu viele geworden. Und im Hintergrund sieht man hier wieder eine Scheibengalaxie und wieder diese vielen Punkte, von denen sie ausgehen können. Die meisten sind keine einzelnen Sterne. Das sind Kugelsternhaufen, das sind eigene Galaxien, wieder mit ihren 100 Milliarden Sternen pro Exemplar. Und überall dieser Schnee, überall diese Anordnungen von Abermilliarden von Sternen in jedem Punkt. Man beginnt zu ahnen, wie groß das Universum ist, mehr als wir uns veranschaulichen können. Und was können wir eigentlich sehen? Also die Zahl, die mich immer fasziniert, wie viele Galaxien könnten wir mit heutiger Messtechnik, mit heutigen Teleskopen uns eigentlich anschauen? Es sind nicht wenige, es sind 50 Milliarden Galaxien, die mit modernen Fernrohren beobachtbar wären, wenn wir sie beobachten würden. Da passiert überall Spannendes, aber keiner schaut hin. Warum eigentlich nicht, wo es so spannend ist? Uns fehlen die 50 Milliarden Astronomen, die ihre 50 Milliarden Doktorarbeiten machen, jeder mit seiner persönlichen Galaxie. Also jeder, da wäre keine wissenschaftliche Konkurrenz mehr. Jeder Doktorand hätte seine persönlichen 100 Milliarden Sterne für sich und seine Doktorarbeit, nur er schaut sie an. Dann müssten wir 50 Milliarden, Erdbevölkerung reicht längst nicht, Wissenschaftler finden, jeder mit seiner persönlichen Galaxie. Und die Frage, wie viele hat man denn angeschaut? Das ist etwas mickrig. Es sind nur einige tausend, die bisher näher untersucht wurden. Fast nichts. Wir haben einfach nicht die Zeit dazu, diese Wunder, die vor den Augen unserer Teleskope ablaufen, uns anzuschauen. So viel läuft da in der großen Welt ab. Geschätzte Zahl der Sterne im Universum, mindestens jene 100 Milliarden mal 100 Milliarden. Es gibt schon manche Leute, die meinen, eigentlich vielleicht sind noch drei Nullen mehr dran. Aber bleiben wir mal bei der vorsichtigen Schätzung. Eine 1 mit 11 Nullen für die Zahl der Sterne pro Galaxie und nochmal eine 1 mit 11 Nullen für die Zahl der Galaxien. Jede wieder ein Wunderwerk für sich. Die Milchstraße, unsere Milchstraße, würde von außen ähnlich ausschauen wie diese NGC 2997. Das ist eine Scheibengalaxie und in einem der Arme, jeder Arm aus Milliarden, Abermilliarden von Sternen, wird einer davon die Sonne sein. Wenn man von außen auf unsere Milchstraße schaut, ich glaube, wir können ziemlich anonym bleiben, keiner wird uns merken. Das ist so klein, dieser eine Stern unter vielen. Aber umgekehrt, wenn man von außen aufs Universum schaut, keiner wird die Milchstraße merken. Die ist so klein unter den vielen Galaxien. Da nochmal Scheibengalaxie von der Seite und wieder überall Galaxien und Kugelsternhaufen, wo man hinschaut, überall alles voller Punkte, überall im Universum. Wunderschöne Formationen, die auch ästhetisch schön sind, aber die nicht vom Computer simuliert sind, sondern echt. Pferdekopfnebel und wieder die Punkte im Hintergrund. 100 Milliarden Sterne in der Milchstraße. Weit über 100 Milliarden Galaxien im Universum, das gibt uns eine 1 mit mindestens 22 Nullen. Wie viel ist es anschaulich? Naja, so eine richtig anschauliche Zahl wird schwierig sein. Aber wir können es mal versuchen. Moderne Rechner sind ziemlich schnell und die Zahlen von 1 bis 2 Millionen sind durchaus in einer Tausendstel Sekunde gezählt. So einen Rechner setzen wir mal an, der von 1 bis 2 Millionen in der Tausendstel Sekunde zählt. Also die Erde wäre, er zählt jetzt Sterne. Die Erde wäre ein Stern, eins. Die Sonne wäre ein Stern, eins. Das wäre die Sonne. 1 bis 2 Millionen wären in der Tausendstel Sekunde die ersten 2 Millionen Sterne gezählt, in der ganzen Sekunde die ersten 2000 Millionen Sterne gezählt und so zählt er weiter. 7200 Milliarden Sterne jede Stunde. Und die Frage ist jetzt, wie lange würde er zählen, noch werden Wetten angenommen, wie lange würde er zählen, um die Sterne im Universum durchzuzählen? Jede Tausendstel Sekunde 2 Millionen Sterne. Nicht die Planeten, nur die Sterne werden gezählt. Denk, Sie sind faszinierend von der Zahl. 158 Jahre lang, die Garantie des Rechners wäre längst vorbei und er zählt immer noch. 158 Jahre, jede Tausendstel Sekunde 2 Millionen Sterne und trotzdem ist die Zahl noch zu klein. Es sind 158.000 Jahre. Also 158.000 Jahre zählt der Rechner vor sich hin, jede Tausendstel Sekunde 2 Millionen Sterne. Sie müssen sich mal vorstellen, die Sonne ist einer, 2 Millionen in der Tausendstel Sekunde. Das macht er 158.000 Jahre lang. Dann hat er die Sterne im Universum gezählt nach einer vorsichtigen Schätzung. Nach einer großzügigen Schätzung zählt er bis zu einem Faktor 1000 länger. Ich denke, wir merken irgendwie, wie riesig die Welten im Universum sind, wie unvorstellbar für uns das, was wir messen können. Hier nochmal ein Blick auf unseren benachbarten Spiralnebel, Andromeda-Nebel, unsere Nachbargalaxie, die sich übrigens auf uns zubewegt und wo es in 5 Milliarden Jahren oder knapp 5 Milliarden Jahren eine riesige Kollision geben wird. Milchstraße kollidiert mit Andromeda-Nebel, wir rasen momentan aufeinander zu im freien Fall. Hat noch Zeit, wie gesagt, ein paar Milliarden Jahre, von daher nicht so ganz beunruhigend, aber doch interessant, das zu beobachten. Ein Astronom hat mal gesagt, die Milchstraße, nicht mehr ganz jung, hat ihre spannendste Zeit noch vor sich. Milliarden von Sternen werden durch den Raum geschleudert. Man schätzt, unsere Sonne wird irgendwo zu einem Zeitpunkt, wo sie gerade am Ausbrennen ist, an den Rand der neuen Kombigalaxie geschleudert werden. Aber das hat, wie gesagt, noch etwas Zeit. Was Wissenschaftler in letzter Zeit sehr fasziniert, ist, dass der gesamte Vortrag, den ich gehalten habe, offensichtlich nur ein Teil der Wirklichkeit ist. Ein Schlagwort macht die Runde von dunkler Materie und dunkler Energie. Damit ist nicht gemeint jener Teil der Materie, die nicht leuchtet, Staubwolken und Neutrinos und solche Dinge. Die sind alle normale Materie. Gemeint sind wirklich Dinge, die erkenntnismäßig im Dunkeln sind und die aufgrund ihrer Schwerkraftwechselwirkungen offensichtlich mitten unter uns sind. Mitten im Universum, mitten in unserer Milchstraße sind sie gegenwärtig und keiner weiß, was es ist. Auf die 100% an Masse und Energie fehlen uns noch so und so viel Prozent. Mit dem Schlagwort dunkle Materie und dunkle Energie, diese Riesenzahl von Sterne, die wir gerade uns überlegt haben, das ist noch nicht alles. Das für uns sichtbare Universum umfasst nur so und so viel Prozent der Masse und der Rest entfällt auf dunkle Materie und dunkle Energie. Und die Frage ist natürlich, wie viel Prozent haben wir erfasst und was fehlt uns jetzt noch? Die Antwort ist erstaunlich und ist jetzt in den letzten ganz jungen Vergangenheit, ganz wenigen Jahren, hat sich's kondensiert. Etwas über 4%, nein, das ist nicht das, was uns fehlt, das ist das, was wir haben. Alles, worüber wir im ganzen Vortrag geredet haben, das waren die gut 4%. Der Rest, die knapp 96%, die fehlen uns jetzt noch zu den 100%. Vielleicht gibt es in den nächsten Jahren ganz faszinierende Entdeckungen in der Physik, wo man völlig Neues lernt. Vielleicht bleibt es für immer dunkel im doppelten Sinn. Wir wissen es nicht. Professor Wolfgang Hillebrand hat mal beim Kolloquiumsvortrag, den er in Karlsruhe gehalten hat, seinen Vortrag über dieses Thema mit dem Satz zusammengefasst: Wir wissen sehr viel über die 4%, über die 96% wissen wir fast nichts. Denk, Sie merken, nachdem wir schon über unsere 4% am Staunen waren, kommt jetzt noch was dazu. Grenzen unseres Wissens, Faszination der modernen Physik und das Staunen, was vielleicht noch alles kommt. Die Frage, ob es nicht nur 100 Milliarden Sterne in unserer Milchstraße, 100 Milliarden Galaxien im Universum gibt, sondern vielleicht 100 Milliarden Universen in irgendwas, die ist rein spekulativ. Wir können aus unserem nicht rausgucken. Aber es kann sein. Manche spekulieren ernsthaft damit, aber es bleibt Spekulation. Während die 96%, da ist wohl keine Spekulation, da fehlt uns was. Und 4%, mit denen haben wir uns schon sehr befasst. Ich denke, an der Stelle ist interessant, wo wir naturwissenschaftlich an die Grenzen kommen, wo wir auch sagen, unsere Suche nach Gott, wie soll die enden? Chancenlos. Ist es interessant zu sehen, die Botschaft der Bibel, die genau in den Punkt kommt. Eine Botschaft, dass es zwar chancenlos ist, dass wir Gott finden, aber dass das Umgekehrte passiert ist. Gott, nicht wir müssen in Gottes große Welt kommen, was wir nie schaffen, sondern Gott selber wird klein und kommt in unsere kleine Welt. Der Kern der biblischen Botschaft, nicht wir müssen Gott finden, sondern Gott findet uns. Gott wird in Jesus Christus Mensch. Kommt in unsere kleine Welt. Vielleicht sagen wir auf dem ersten Moment, das ist doch völlig unplausibel. Warum will Gott das? Auf der anderen Seite erinnern wir uns an diese aberwitzig genau abgestimmten Naturkonstanten, wo wir uns auch gefragt haben, warum hat der das Universum gemacht hat, so aberwitzig genau das mit den Naturkonstanten hingezirkelt, als ob er es extra für uns getan hat, dass es biologisches Leben, dass es uns geben kann. Ich denke, wir merken, irgendwie passt es zusammen. Der Gedanke eines Schöpfers, der ein Riesenuniversum macht und die Naturkonstanten für unser kleines Leben fein abgestimmt hat. Der Vergleich Münze und Scharfschütze. Und auf der anderen Seite diese Botschaft, Gott interessiert sich im Ernst für unser kleines Menschenleben. Und nicht nur für unser kleines Menschenleben, die Botschaft der Bibel geht weiter, für den persönlichen Kontakt zu jedem Einzelnen von uns. Eine Sache, die wir vielleicht längst gewohnt sind, immer von der biblischen Botschaft zu hören und die jetzt irgendwie ganz erstaunlich uns vielleicht neu berührt. Gott kommt in unsere kleine Welt, wo wir keine Chancen haben, in Gottes große Welt zu kommen. Ich fand es interessant, wie Einstein das formuliert hat. Einstein hat ja Zeit seines Lebens die Bibel gelesen, Altes und Neues Testament, von Jugend an bis ans Lebensende. Und er sagt, ich bin Jude, aber das strahlende Bild des Nazareners, also von Jesus Christus, hat einen überwältigenden Eindruck auf mich gemacht. Der fährt fort, es gibt wirklich nur eine Stelle, wo wir kein Dunkel sehen, das ist die Person Jesu Christi. In ihr, so Einstein, das ist die Person Jesu Christi, in ihr hat sich Gott am deutlichsten vor uns hingestellt. Ich denke, wir merken, wie Einstein eigentlich den Kernpunkt der Bibel in einem Satz zusammenfasst. In Jesus Christus hat sich Gott, der Schöpfer, am deutlichsten vor uns hingestellt. Er, der, den wir nie ergreifen könnten, der viel größer ist als alles, was wir naturwissenschaftlich erfassen können, die wir am Rande des Universums schon unsere Grenzen haben. Der kommt in unsere kleine Welt, wird ansprechbar, wird verstehbar und kommt zu uns. Nicht wir finden Gott, sondern Gott findet uns. Gott lässt sich finden. Nicht weil wir groß werden, sondern weil er klein wird. Gott wird ansprechbar. Wie es mal der Astronaut James Irwin so prägnant formuliert hat, der größte Tag in der menschlichen Geschichte war nicht, als der erste Mensch den Mond betrat, sondern als Gottes Sohn auf die Erde kam. Es hat relativ wenig Konsequenzen auf mein persönliches Leben, dass ein Astronaut oder mehrere auf dem Mond waren, aber es hat eine ganz große Konsequenz auf mein persönliches Leben, dass ich nicht im Sinne von Jacques Monod sinn- und ziellos auf einem Gesteinsbrocken durch das Universum treibe, bis ich irgendwann nimmer bin und das war's dann. Sondern dass da tatsächlich der Schöpfer sich für uns interessiert, dass tatsächlich ein Sinn und ein Halt in meinem Leben ist, der mehr ist als das, was uns in den Fingern zerrinnt. Alles, was wir im Leben aufbauen, hat jeder von uns in 100 Jahren wieder abgegeben. Das eine, was wir behalten dürfen, ist eine Beziehung, die wir zu Gott aufbauen. Was uns in Höhen und Tiefen trägt, wo wir vielleicht sagen, das ist mir jetzt doch ein bisschen eine fremde Welt. Die Naturwissenschaft, das verstehe ich ja noch. Aber jetzt hat der Vortrag so eine Wende genommen und jetzt wird's ganz ungewohnt. Ich denke, es ist bei jedem irgendwann so, dass man sagt, das ist ungewohnt. Ich denke, jeder Glaube fängt mit einem ganz kleinen Schritt an, mit einem ersten Gebet, mit einem ersten Gesprächskontakt. Und ich ahne den Schöpfer, aber solange ich ihn nur ahne und nie mit ihm spreche, wird sich nie eine Beziehung aufbauen. Ich denke, es ist ähnlich wie mit dem Handy. Da kann ich ganz viel über die Schaltungstechnik mir erklären lassen und werde in 50 Jahren noch nicht alles verstanden haben. Oder ich kann ganz einfach sagen, das haben so viele vor mir ausprobiert, ich probiere es auch mal. Wenn ich dann einschalte, auf Empfang gehe, die Nummer wähle und es kommt nichts, dann kann ich es immer noch aus der Hand legen. Aber wahrscheinlich werde ich es nicht mehr aus der Hand legen, sondern werde mit Leuten sprechen und werde merken, da ist eine Wirklichkeit dahinter, ohne dass ich alles verstanden habe. Vielleicht ist es ein unzulängliches, aber trotzdem kleines Bild. Für mich persönlich ist es ein kleines Abbild, was im Glauben ist. Eine persönliche Beziehung, die wächst, ohne dass ich, der ich sehr schnell an den Grenzen meines Verstehens bin. Sehr schnell an den Grenzen des, was die Naturwissenschaft erfassen kann. Ich ahne den Schöpfer, aber erfassen kann ich nicht. Ich kann einfach nur vertrauen und ein Gespräch beginnen. Für mich persönlich war ein Beginn im Glauben ganz wesentlich geprägt, dass ich nicht der Erste war. Dass es andere gab, die es schon ausprobiert haben, dass ich nicht auf irgendeine komische Idee reinfall, sondern dass andere gemerkt haben, das ist echt. Das hat andere durchs ganze Leben, manche bis zum Ende getragen, die jetzt nimmer leben, andere trägt es immer noch. Und ich sehe, da ist eine Kraft, die mehr ist als nur ja, irgendeine Modewelle oder irgendwas. Und ich habe es auch gemacht, habe gebetet. Und für mich ist es das Wichtigste im Leben, das, was bleibt, das, was einen Halt gibt. Ich denke, Sie merken, das ist jetzt ein ganz persönlicher Punkt, der weit über das rausgeht, was das Ahnen ist. Es ist der zweite Schritt. Wir ahnen den Schöpfer hinter der Schöpfung. Der zweite Schritt, Gott kommt zu uns in unser kleines Leben. Wir dürfen tatsächlich Vater im Himmel sagen, das Vaterunser ist ja eine ganz zentrale Aussage. Ganz persönliche Beziehung, die wir zu Gott aufbauen dürfen. Wie es in der Bibel mal heißt, der Satz hat mich sehr angesprochen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Gesprochen von jemand, der in einer ganz verqueren familiären Situation läuft die Frau mit ihrem kleinen Kind in tiefer Verzweiflung in die Wüste ohne Ziel. Und auf einmal begegnet ihr in der Wüste Gott und sie ist ganz erstaunt. Hätte sie nie damit gerechnet, dass Gott sie, die einsame Frau in der Weidenwüste, entdeckt und sieht und liebevoll auf sie eingeht. Und ich denke, so ist immer wieder, wenn man Glauben beginnt, die Erkenntnis, da ist ein riesiges Universum und so kleine Menschen. Und auf einmal stellen wir ganz erstaunt fest, du bist ein Gott, der mich sieht, ein großer Gott, der mein kleines Leben sieht, der bei dem eine offene Tür ist, zu dem ich kommen kann, der mich annimmt. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ich denke, es ist ganz deutlich ein Versprechen. Ich kann es ausprobieren, es ist eine Einladung. Da ist eine offene Tür, da wird keiner bedrängt, da wird keiner missioniert im negativen Sinn, du musst glauben, aber da ist die Botschaft von einer offenen Tür. Ich darf glauben, ich darf zu Gott kommen und habe ein festes Versprechen. Wer zu mir kommt, sagt Jesus, egal wer, egal von welchem religiösen oder atheistischen oder christlichen Hintergrund, völlig egal, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ich bin nur ein Gebet weit entfernt. Und Jesus ermutigt uns nochmal, bittet, dann wird euch gegeben, sucht, dann werdet ihr finden, klopft an, dann wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Wer da sucht, der findet. Wer da anklopft, dem wird aufgetan. Den Schritt dürfen wir tun. Nicht nur staunen, sondern auch anklopfen. Nicht nur überlegen, sondern auch ganz konkret in den kleinen und großen Dingen in unserem Leben. Gott bitten und unser kleines Leben in seine Hand legen. Das ist eine Einladung. Und ich denke, wir merken, wie sich da Brücke schlägt zwischen dem einen der Naturwissenschaft, der Tatsache, dass wir hinter dem anfangenden Anfänger, hinter den Naturgesetzen einen Gesetzgeber, hinter der Feinabstimmung eine Absicht erahnen und dem anderen, dass man ganz praktischen Schritt in unserem Leben machen können, vielleicht seit langer Zeit wieder ein erstes Gebet oder auch seit kurzem wieder ein Gebet, wo wir ermutigt sind, einfach da unser Leben in Gottes Hand zu legen. Denn wir merken, was Planck da meint. Wissenschaft und Glaube sind keine Gegensätze, sondern sie ergänzen und bedingen einander. Beides gehört zusammen. Mit dem Satz möchte ich schließen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ja, vielen Dank.